Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder. Volker, ich freue mich unbändig. Wir haben heute wieder einen Musikerfreund von mir. Und der hat mir mal wirklich, wie man so salopp sagt, den Arsch gerettet. Meine Schwiegereltern hatten silberne Hochzeit. Der Musiker hatte einen Tag vorher abgesagt. Und ich wusste, der Mario kommt aus dem Urlaub an dem Tag. Und da habe ich ihn angerufen. Also okay, Flieger war pünktlich. Ich komme, ich spiele. Seitdem verbindet uns eine Freundschaft schon über viele, viele Jahre. Im Eichsfeld eine bekannte Größe. Wir begrüßen ganz recht herzlich Mario Behrendt. Schön, dass du heute hier bist.
Hallo Heiko. Hallo Volker.
Ja, ich erfahre auch immer wieder was Neues. Ich bin ganz erstaunt, dass ihr euch so lange schon kennt. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Wir kennen uns auch schon eine Weile. Nicht so lang, wie Heiko dich kennt. Aber ich glaube, wir werden heute eine Menge Spaß haben. Wir haben wieder Vorbesprechungen gemacht. Heiko, was gehört bei uns immer dazu?
Zu Beginn das Likörchen. Also gestern musste man ausweichen auf Schlehe, weil die Vorräte angeblich alle waren beim Volker mit dem Johannisbeerlikör, den seine Frau gemacht hat. Aber scheinbar hat er nochmal aufgeräumt, er hat was gefunden. Bedien dich bitte.
Okay, das ist sozusagen euer Traditionseröffnungs.
Genau. Ja, manche, die sagen, okay, ich kann nicht, darf nicht mehr, ist gesundheitlich, aber verträgt sich nicht mit den Tabletten. Aber bei dir, du siehst topfit aus, also da wird es mit Sicherheit kein Problem sein.
Tabletten sind nicht das Problem, sondern ich trinke eigentlich kaum noch bis gar kein Alkohol mehr.
Na, da wird es ja besonders lustig heute.
Genau. Und also wir fühlen uns geehrt, dass du da hier eine Ausnahme machst.
Ja, Frage der Gastfreundschaft, oder? Ja.
Sehr zum Wohl.
Zum Wohl. Zum Wohl.
Und?
Sehr lecker.
Sehr lecker, ja.
Selber gemacht?
Ja. Ja, meine Frau. Sie wird jetzt natürlich sagen, wo hast du den her?
hast du ein Versteck gefunden, ja?
Ja, genau. Mario, wir hatten es eben schon erwähnt, wir kennen uns schon relativ lange, aber nun gibt es ja natürlich in dem World Wide Web draußen viele Hörer an den Radios, habe ich früher immer gesagt, an den Endgeräten, die dich vielleicht nicht so kennen. Beginnen tun wir meistens damit, dass uns der Gast immer mal sowas aus seiner Vita erzählt.
Ich bin geboren zu Hause im Bett.
Donnerwetter.
Eine Hausgeburt.
Ja, ich war dabei.
Du warst dabei.
Und vielleicht ganz interessant auch dabei. Morgens früh um 6 bin ich geboren. Also jetzt, wo das schon mal so fragt.
Frühaufsteher.
Ja, mein Vater sagt immer wieder, als ich geboren bin, haben die Glocken geläutet.
Das war ein Zeichen, oder?
Ja, eine ganze Weile wurde das bei mir tatsächlich von meiner Familie und auch von mir selbst als Zeichen gedeutet.
Aber kein Sonntag, oder?
Nein, Fronleichnam.
Fronleichnam. Also Goethe hat ja von sich behauptet, dass er Glockenschlag 12 Uhr an einem Sonntag geboren wäre. Deshalb die Frage mit dem Glockenschlag und Sonntag. Also Fronleichnam war es bei dir.
In meinem Geburtsort in Gernrode.
Zu der Zeit war ja meist schon Krankenhaus.
War eigentlich normal, aber nö, ich war noch eine Hausgeburt.
Wann bist du denn überhaupt geboren?
1970.
Und da zu Hause, das ist erstaunlich.
Genau, ne? Und meine Mutter hat relativ lange gewartet, bis er meinen Vater losgeschickt hat. Und dann, der hat den Tag davor noch gewaltig gefeiert und ist dann aber mit der Schwalbe losgefahren und hat dann die Hebamme, wir hatten eine Hebamme im Ort, und hat die dann mit der Schwalbe abgeholt und alles gut gegangen.
Und dort bist du auch aufgewachsen?
Ja.
Deine Eltern, also Papa kennt man auf jeden Fall. Deine Mama durfte ich auch schon mal kennenlernen. Ja. Du hast Geschwister?
Ja, zwei.
Zwei.
Eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder.
Und in die Schule bist du auch in Gernrode? Gab es in Gernrode eine Schule?
Ja, gab eine Schule, damals noch POS, Polytechnische Oberschule.
Und die hatte bestimmt irgendeinen schönen Namen. Unser hieß Ernst Thälmann und eure war einfach nur POS.
No Name.
No Name, Gernrode.
POS Gernrode.
War nicht so politisch
ganz schlicht, nein.
Unterlegt.
Nee, ja. Gar nicht, überhaupt nicht. Das von der 1. bis zur 10. Klasse.
Okay, bis zur 10. Meist ging es ja zu unserer Zeit dann 8. Klasse, dann Richtung erweiterte Oberschule, EOS.
Bist du so viel älter als ich?
Jünger, bisschen. Ja. Aber damals war es ja bei uns, man ging bis zur 8. Klasse und dann ging man auf die EOS. Ich war zu faul in der Schule und mein politischer Standpunkt hätte es wahrscheinlich auch nicht hergegeben, mangels Jugendweihe, zu der ich nicht gegangen bin.
Nee, zu meiner Zeit, also als wir Abitur gemacht haben, da war 10. Klasse POS und dann nur noch 11. und 12. Klasse, das war dann EOS.
Okay.
Mein Vater, der hat das auch noch ab der 9. Klasse gehabt.
Ja, ich kenne das auch so. Also ich bin auch an die EOS Wilhelm Pieck, also jetziges Lingemann-Gymnasium, gegangen. Und das ging auch ab der 9. Klasse los bei mir. Mit Samstagunterricht.
Das hatten wir alle noch.
Komplett ja, mit Samstagunterricht.
Dann ging es zum Studium. Mm-mm. Noch nicht?
Nein. Was hast du dann gemacht?
NVA.
Also, klar, das hat ja dann gepasst. 17. Warst du 18? Ja, und 18, dann gleich.
Ganz, ganz frisch,
ja. Gleich gezogen worden. War ja eigentlich, wenn die DDR weiter bestanden hätte.
Sofort.
War ja gar nicht schlecht. Manche haben sie ja da so mit Mitte 20, wenn schon verheiratet, zwei Kinder. Hattest du Glück?
Es war halt, der Weg war vorgelegt. Wenn man Lehrer werden wollte, dann musste man halt gleich erstmal weg. Und 18 Monate.
18 Monate.
Okay, das war jetzt die Frage, weil meistens studieren.
18 Monate.
Wie bist du denn um die 3 Jahre drumherum gekommen?
3 Jahre, wie ich da drumherum gekommen bin? Das war, Durchstehen von 5 Stunden Verhör. Ja, weil das ganz einfach, vielleicht auch ein bisschen Zeitgeschichte, was man da jetzt mitgeben kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, denn ja, meine Eltern waren beide Lehrer und damit war ich ja im Prinzip Lehrerkind 3.0. Übrigens, meine Geschwister sind auch alle Lehrer.
Da gab es bestimmt Stress wegen dieser 3 Jahre Diskussion.
Du sagst es, ne? Das war von vornherein klar. Also als Lehrer hatte ich, um den Schülern ein gutes Vorbild zu sein und auch Offiziere werben zu können später, hatte ich 3 Jahre zu gehen. Weil wo ist denn sonst die Vorbildwirkung? Und auch noch, meine Eltern, beide Lehrer, die haben natürlich auch von Seiten des Schulrates Druck bekommen, dass dann der Sohnemann auch 3 Jahre gehen musste. Aber ja, mein Vater hat damals zu mir auch gesagt, wenn du zur Musterung jetzt gehst, das wird hart, aber stehe diese paar Stunden, halte die durch, und du sparst 1,5 Jahre deines Lebens. Das war einer der weisesten Ratschläge, die mir mein Vater je gegeben hat. Ja, und dann war das Verhör auf in Worbis. Ihr lacht. Der Raum war kleiner als der hier. 2 Stühle, 1 Tisch, 4 Leute. Ein Oberst mir gegenüber, einer rechts neben mir, einer links neben mir. Und dann, reden wir mal gut Deutsch, haben die mich 5 Stunden lang von einer dummen Sau zur anderen gemacht. Ich muss es jetzt mal so sagen. Ja, also es ist hart gesprochen, aber es ist wirklich so. Ich habe mich gefühlt wie nichts wert. Und also mit allen Verhörstrategien, wenn man das jetzt so kennt, die Brüder, die waren echt mit allen Wassern gewaschen. Die haben mich durch die Mangel gedreht, haben mir Gott und die Welt vorgeworfen. Sie wollten mir wollten mich nicht zum Studium zulassen und alles, was da ging. Ich habe zugehört, ich habe geschwiegen und ab und zu etwas gesagt, habe mich meines Lebens versucht zu freuen und mich an das zu erinnern, was mein Vater mir gesagt hat, weil das, was die Herren damals nicht wussten, 2 Tage vorher hatte ich die Zulassung zum Musikstudium bekommen.
Okay, also war das, konnten sie schon nicht mehr.
Und damit haben die halt gepokert. Sie wollten es mir wegnehmen, aber das ging selbst zu DDR-Zeiten nur mit Schwierigkeiten. Das war jetzt ein Vorteil vom Musikstudium. Man musste eine Aufnahmeprüfung machen. Man musste nicht einfach nur zugelassen werden, sondern man hat eine Aufnahmeprüfung gemacht. Und wenn man die bestanden hatte, dann hatte man den Schein. Und 2 Tage vor der Musterung hatte ich diesen Schein in der Tasche. Und da habe ich mir nur gedacht, ihr könnt reden, was ihr wollt. Erzählt mir doch sonst was, dass ihr mich nicht zum Studium zulassen wollt. Ich habe hier meine Zulassung. Das habe ich mir gedacht in dem Moment. Und also das Einzige, was in der Situation gefehlt hat, war wirklich, dass ich geschlagen wurde. Aber ansonsten mit allen psychologischen Tricks, mit denen die da gearbeitet haben. Und da kann und will ich auch kein gutes Haar an dieser Diktatur lassen, aus der wir da gekommen sind. Das, was dort mit jungen Menschen gemacht wurde, war einfach nur grausam. Und wer dahingehend die DDR verherrlicht, dem kann ich nur sagen, dem wünsche ich nur 1/2 Stunde von diesem Verhör, was dort bei der Musterung angestellt wurde. Ich habe nur gesagt, ich möchte ganz einfach keine 3 Jahre gehen. Und dann kamen sie, sind sie bereit, auf Menschen zu schießen? Habe ich gesagt, nein, bin ich nicht. Ja, wir könnten ihnen aber die Möglichkeit geben, dann könnten wir sie auch in Wahlhausen oder in Heiligenstadt unterbringen. Das wäre doch in Heimatnähe, wäre das nicht was Schönes für sie? Und habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich gehe nicht an die Grenze. Ja, dann schicken wir sie ganz weit weg von zu Hause. Und habe ich gesagt, nee, dann machen sie doch. Ja, und das ist dann auch passiert. Erst nach Cottbus, dann nach Berlin. Also sie haben dann auch die vollen Register gezogen. Ja, das war dann die NVA.
Also mein Vater hat mir diesen Tipp nicht gegeben und ich bin also 3 Jahre zur Armee gegangen. Dachte, naja, so schlimm kann das ja nicht werden. Und als ich dann eingezogen wurde, wir sind mit dem Zug irgendwo hingefahren worden, mussten uns an eine Mauer stellen. Und ich habe mich an Filme erinnert, wo grausame Sachen an solchen Mauern stattgefunden haben. Und ich dachte, da bist du jetzt.
Korrekt.
Und dieses halbe Jahr Unteroffiziersschule in Weißkeißel grenzt an Menschenverachtung.
Ja.
Da kann ich dir nur beipflichten.
Unterschreibe ich dir zu 100%. Ja, NVA, das war ein Kapitel. Das ist, im Nachgang sagt man, ja, was uns nicht umbringt, macht uns hart.
Ja.
Ne? Es bleibt viel dabei, dass menschlich, ich war ja aus Siemerode mit jemandem zusammen auf der Bude dann und das war dann auch schön. Dort, also menschlich war es sehr schön, aber die Zeit an sich bei der NVA, das war brutal. Selbst auszustehen, viel bei der NVA hatte ich da nicht, aber auch so eine nette Anekdote. Neujahr 1989 durften wir mal ausschlafen, waren wir in der Ausbildung, in der Funkerausbildung, ich war Tastfunker. Ja, durften wir mal ausschlafen und da haben dann die morgens früh dann aus dem Bett geholt, weil die Herren Offiziere, die Dienst hatten, die wollten Volleyball spielen. Ja, Volleyball gespielt und 3 Minuten habe ich gespielt, Schmetterball gemacht am Netz, habe ihn auch noch einen Punkt gemacht und dann bin ich irgendwie wieder auf einer Bank aufgewacht, weil ich so unglücklich gelandet bin, dass ich mir alle Bänder im Fuß gerissen hatte. Und da war ein Militärlazarett, Operation, alles durch. Und nach 2 Wochen ging es dann darum, ob ich jetzt aus dem Krankenhaus verlegt werde in Medpunkt und komme dann runter zum diensthabenden Arzt. Junger Kerl, der wird so Mitte 30 wird er gewesen sein, ganz junger Arzt. Gesicht wie eine Katze, wenn es donnert. Ich dachte, meine Fresse, was wird denn das hier? Und er guckt mich an. Was wollen Sie denn hier? Ich sage, sehen Sie das nicht? Sie sollen jetzt hier mich irgendwie in den Medpunkt oder so was schreiben. Wo kommen Sie her? Ich komme aus dem Eichsfeld. Aus dem Eichsfeld? Und dann hier. Oh, diese Idioten haben mich zur Reserve gezogen. Ich werde in meinem Krankenhaus gebraucht. Damals haben sie mich nach Wahlhausen gesteckt. Geben Sie Ihren Schein. 6 Wochen Urlaub in heimischer Genesung. Bap.
Hauptgewinn.
Und ich bin nicht in den Mietpunkt gekommen. Der hat mich 6 Wochen nach Hause geschickt. Meine ganzen Taschen gepackt. Erstgespräch nach Hause, kann sich heute auch keiner vorstellen. Meine Eltern hatten kein Telefon. Dann angerufen, mein Vater, du kannst mich abholen. Ich komme jetzt 6 Wochen nach Hause. Bei 18 Tagen Urlaub in 18 Monaten sind 6 Wochen Urlaub natürlich, also.
Ja, das besser geht's gar nicht.
Geht gar nicht besser, ne? So, und dann hat sich mein Vater einen Vogel abgeschossen. Also, er sich ins Auto gesetzt, mit seinem Wartburg runtergekommen, nach Cottbus. Will er mich abholen, na, Kaserne. Und die Offiziere gehen alle raus und ich auch mit meiner Reisetasche, 2 Krücken, Gipsbein und diese dicken Filzmäntel, BVO auf dem Kopf. Erklären wir jetzt nicht weiter. Insider wissen, was das war. Ne? Humpele da zwischen Majoren, Generalleutnant, humpel ich da durch das Tor. Mein Vater steht vorne am Eingang, winkt mir zu, guckt mich an und sagt, so sahen sie aus, als sie aus Stalingrad kamen. Ich habe gedacht, die nehmen den sofort mit.
Das kann ich mir vorstellen.
Ganz heißes Ding.
Und dann ging es nach der Fahne zum Studium.
Mhm. Wo hast du studiert, Mario?
In Leipzig.
An der, wie hieß die Schule dann? Die haben noch Hans Eisler in Berlin, Franz Liszt in Weimar.
Ich war nicht an der Musikhochschule.
Ah.
Die Musikhochschule hat damals in Leipzig hat nicht Musiklehrer ausgebildet, hat nicht Schulmusik gehabt, sondern das war nur ganz normale Musikhochschule. Für die Lehrerausbildung war an die Universität gekoppelt. Ja, das war gerade 90 und da wurde die Universität gerade wieder umbenannt aus der Karl-Marx-Universität in die Alma Mater Lipsiensis.
Mhm.
So wie sie jetzt auch noch heißt.
Das ist ja auch viel schöner zu lesen auf dem Abschlussdiplom.
Genau, das war die Uni.
Damit warst du wann fertig?
97.
Und dann ging es nach Heiligenstadt ins Lingemann-Gymnasium.
Genau. Aber 97 noch nicht, sondern da ging es erstmal ins REF.
Mhm, ja klar.
Referendariat. Studienseminar war Weimar und meine Schule war in Apolda. Und da war ich 2 Jahre. Im September 99 bin ich dann ans Lingemann.
Die ehemalige EOS Willem Peak.
Kenne ich nicht. Eigentlich wollte ich ursprünglich immer nach Worbis, weil da das Gymnasium in Worbis war einfach näher. Und ich war anfangs todtraurig, dass ich Worbes nicht bekommen habe, sondern dass ich nach Heiligenstadt gekommen bin. Man soll das mal immer abwarten, was im Leben so passiert, was draus wird.
Was einem so vor die Füße gelegt
wird. Was einem so vor die Füße gelegt wird. Und nicht immer ist das, was man will, das, was eigentlich das Beste ist.
Ja. Du, wir hatten jetzt eine Interviewpartnerin hier, die hat gesagt, ihre Vorschwestern sind damals nach Worbes gekommen als Lehrerin. Mhm. Die sind nicht freundlich empfangen worden da in Worbes. Und deshalb ist vielleicht Heiligenstadt nicht die schlechteste Wahl gewesen.
Ich bin glücklich drüber, dass meine Wünsche damals nicht in Erfüllung gegangen sind. Hat aber jetzt nichts mit Worbes zu tun, sondern tatsächlich nur damit, dass ich wollte einfach dichter dran sein. Und tatsächlich, was war ich, sagen wir jetzt vor der Wende, Altkreis Worbes, was hatte ich mit Heiligenstadt zu tun? Heiligenstadt war eine Weltreise.
Ja, weit weg. Ja.
Wann war ich mal in Heiligenstadt zur Palmsonntagsprozession?
Ja, von Worbes musste man ja erst nach Leinefelde fahren mit dem Zug und dann nach Heiligenstadt.
Und da war Gernrode, Heiligenstadt, das war weiter weg, also es war weiter weg als jetzt für uns Berlin, sag ich mal.
Mhm. Ja.
Ne, weil das war überhaupt nicht mit den Heiligenstädtern, das waren für uns auch ganz andere, also als Worbes oder Gernröder, ne, das waren ganz andere, ein anderes Volk.
Mhm.
Ne, das ging schon damit los, dass die bessere Mopeds hatten.
Zu Kleinigkeiten, auch für uns Welten.
Ja, damals. Also als ich an der Penne war, ne, und man hatte, ich hatte eine Schwalbe, da war man schon stolz drauf. Aber wenn man sich dann mal, weil wir haben ja auch beispielsweise gegen Heiligenstadt oder so Fußball gespielt von der Penne aus, und wenn wir uns da irgendwann sind wir mit dem Mopeds hingefahren, ja, da kamen die Heiligenstädter, die kamen mit S50.
Das war und, cooler.
Ja, die Crosslenker, die waren noch cooler. Die hatten alle Crosslenker.
Ja, und du sitzt auf so einer Schwalbe drauf wie Schwester Agnes.
Ja, die kamen an mit Rasierklingen unter den Arm, ne? Und auf der Schwalbe, ne? Da wärmst du dich mit deinen eigenen Ellenbogen. Das ist schon, also wenn man da schon vorm Fußballplatz ist, das doch schon mal viel einschüchternder, wenn die Jungs da ankommen und machen sich so breit und du kommst da so angefahren. Ne?
Aber eine Schwalbe hatte einen ganz großen Vorteil, die hat die Kniebleche gehabt.
Ja.
Und wenn es geregnet hat, hast du wenigstens trockene Beine gehabt.
Ja.
Die Jungs von S50 haben das nicht geschafft.
Zündkerze wurde auch nicht so schnell nass wie S50, S51.
Aber das war so diese Sache, was hatte Heiligenstadt waren für mich S50 und Crosslenker. Ne?
Und dann vor der Wende. Diese Geißläden beim Motocross zu kaufen gab. Da waren immer so fliegende Händler, die verscherbelt haben.
Das weißt du wieder, ne?
Ja, ich habe ja meinen dort herbekommen damals.
Ja. Und darum war Heiligenstadt für mich ganz, ganz weit weg. Ne? Und jetzt ist es im Prinzip ja mein Lebensmittelpunkt. Mhm.
Mario, du hast ja gesagt, du bist Musiklehrer und Deutschlehrer.
Das habe ich studiert.
Aber jetzt ist also dein Lebensmittelpunkt Musiklehrer.
Und Darstellen und Gestalten.
Ah, denn wir haben natürlich uns vorbereitet, ganz klar.
Ah.
Wir haben rumgegoogelt, wir haben Gemini gemacht, wir haben ChatGPT gemacht. Und alle Angaben, die wir dort gefunden haben, drehten sich ausschließlich um Musik und Theater.
Richtig.
Es gibt nichts anderes über dich. Da steht nichts drin.
Ist auch gut so. Ich habe tatsächlich Musik und Deutsch studiert, weil das die einzige Fachkombination war, die ich dann die zu DDR-Zeiten anwählen konnte.
Mhm.
Da gab es nichts anderes, dass man heutzutage alles miteinander kombinieren kann, war mir nicht in die Wiege gelegt. Hat mehrere Gründe. Meine Eltern waren beide Musik- und Deutschlehrer, hing aber auch damit zusammen, dass das so studiert werden konnte und wie auch immer. Und beworben habe ich mich auf Musik und Deutsch. Und erst nach 90 konnte man dann Musik, Sport, Musik, Mathe kombinieren. Und
die Kröte hast du geschluckt dann quasi, das mit Deutsch.
Jo. Ja. Ich habe Deutsch unterrichtet an der Schule in der Anfangszeit. Nicht allzu lange, nicht allzu viel. Ich unterrichte es auch, wenn ich es muss, gehört zu meinem Fach mit dazu oder zu meiner Ausbildung mit dazu. Aber ich bin der Musiker, da fühle ich mich wohl. Zum Darstellen und Gestalten bin ich gekommen wie die Mutter zum Kind. Das ist auch wieder so eine Geschichte, wo mich andere hingepackt haben, genauso wie ans Lingemann-Gymnasium. Da wurde ich vom Schulamt hat mich halt dorthin gepackt und da bin ich dann und bin ich glücklich, das ist, will nirgends anders hin. Ja, nach den ersten beiden Musicals, nach Freeze, beziehungsweise auch nach Remember, als da eigentlich losging, als ich da so reingeschnuppert habe in diese ganze Geschichte oder angefangen habe, in diese Theaterwelt einzusteigen mit den Schülern. Da hat dann damals mein damaliger Schulleiter Otto Wagenführ und ja Tobias Huke, der war damals stellvertretender Schulleiter, die haben dann gesagt, so, wir haben dich jetzt mal für die Ausbildung zum Spielleiter angemeldet.
Zum Spielleiter?
Das nennt sich so, muss man einfach so sagen, weil zu der Zeit kam es dann gerade, also das war 2003, ja, 2003 war das, kam dieses Fach in Thüringen, Darstellen und Gestalten, sollte als reguläres Unterrichtsfach an Schulen etabliert werden. Darstellen und Gestalten heißt, dieses Fach ist Schauspielunterricht in Kombination, also setzt sich aus drei Dingen zusammen. Das einmal das darstellende Spiel, das, was man jetzt als Schauspielunterricht bezeichnet, und dann Musik und Kunst. Das, was man lernen muss oder was man können muss, ist dieses darstellende Spiel, diesen Schauspielunterricht. Und dazu gibt's dann, macht man eine Ausbildung als Spielleiter.
Sowas wie ein Regisseur?
Gehört alles mit rein, also Schauspiellehrer. Und es ist eben so, dass man dieses Fach eigentlich an der Schule nur dann anbieten darf, wenn es einen ausgebildeten Spielleiter gibt, der also darstellendes Spiel auch tatsächlich unterrichten kann. Und dieser Zusatzausbildung hat dann Thüringen auch angeboten. Mittlerweile kann man es als reguläres Fach studieren an vielen Universitäten. Und bei mir war es halt so, wie viele andere das auch gemacht haben aus Thüringen, war eine große Gruppe. Und die Ausbildung ging über 3 Jahre. Also einmal im Monat ist man von Donnerstag bis Sonntag zu kompakt Seminar oder Kompakt-Tagen dann irgendwo in Thüringen unterwegs gewesen an kleinen Theatern oder an Bildungsstätten, wie das immer war. Und dort wurde die Ausbildung 3 Jahre lang gemacht. Das war unglaublich aufwendig, weil man war ja wirklich auch komplett immer diese Tage weg und hat das, das ist über 3 Jahre gelaufen. Und man hat dann am Ende mit einer Abschlussprüfung wird das dann entsprechend zertifiziert und so, dass ich auch die Lehrbefähigung habe für ein drittes Fach. Also ich bin Lehrer für 3 Fächer, für Musik, für Deutsch und für Darstellen und Gestalten.
Gut, dass du das jetzt so ausführlich nochmal genannt hast, denn ich war bei darstellendes Gestalten mehr so bei Waldorfschule, also Namentanzen. Da war ich jetzt so. Das ist es nicht.
Nee, das ist eine richtige Ausbildung. Da gehört Regie dazu, da gehört richtiger Schauspielunterricht dazu. Alles das, was man anschließend auch vermitteln will, kriegt man in der Theorie und in der Praxis gelehrt. Man muss alles selber mit durchleben in den ganzen Gruppen. Man wird durch alle Schauspielübungen durchgejagt. Wunderbar. Ich wurde von meinen Seminarleuten, die mit dabei waren, also von meiner Seminargruppe, um einfach auch den Hemmungsabbau zu kriegen als Schauspieler und solche Geschichten, mussten wir im Prinzip auch alles machen, was man sich da überhaupt vorstellen kann. Also man hat mich in einer Schubkarre im Bikini durch die Fußgängerzone von Mühlhausen kutschiert.
Gibt's noch Fotos? Das würden wir dann vielleicht danach reichen.
Schön, dass ein Podcast ist. Ohne uns. Ja, ne? Also solche Dinge, das ist, damit man das auch selber erlebt hat, wenn man frei spielen will, muss man, das weißt du, durch ein Fasching auch.
Ja, da muss man sich, ne, muss man frei im Kopf sein.
Man muss frei im Kopf sein, man darf sich für nichts zu schade sein. Und so solche Dinge, die kommen in der Schauspielausbildung eben unter anderem auch mit. Und da gehören alle Theatergenres gehören mit durch, die man dann mit durcharbeiten muss. Man muss selber inszenieren, man muss selber spielen. Es gehört Bühnenbild, Maske, alles mit dazu. Also alles, was Theater bietet, und das ist in der Ausbildung alles mit drin.
Das hast du quasi parallel dann auch schon zum Chor gemacht, richtig?
Voller Unterricht, volles Showprogramm.
Okay. Und der Chor wurde mit deinem Eintritt ins Lingemann-Gymnasium, hast du den auch aus der Taufe gehoben.
Ja.
Gut 25, jetzt 26 Jahre.
Jetzt 26 Jahre, ja. Genau.
Ich will vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Mario, was hat denn eigentlich die Liebe zur Musik bei dir ausgelöst? Also wer hat denn die Liebe zur Musik ausgelöst? War es dein Vater mit einer sonoren Stimme, muss man ja sagen. Er war, glaube ich, auch Chorleiter, wenn ich mich recht erinnere. Und Karnevalsvorsitzender, da muss man ja auch immer viel singen. Hat dich das so geprägt, dass du dann gesagt hast, das wäre auch mein Ding? Oder war das eher abschreckend?
Das ist ja manchmal so, dass man gerade das nicht machen will, was die Eltern machen, dass man sich da so ein bisschen abgrenzen mag.
Was für ein Bild habt ihr denn von mir? Was denkt ihr denn? Wie war es denn? Also was glaubt ihr? Hab ich von Anfang an die Musik geliebt? Bin ich so ein Typ? Also so wie ihr mich jetzt erlebt?
Also du bist Musik. Das stelle ich jetzt gar nicht in Frage. Vielleicht war's, musstest Papa oder Mama rauskitzeln erstmal, dass du sagst, okay, ich trete lieber gegen Ball, weil Fußball.
Also gekitzelt hat er nicht. Mein Vater war sehr streng.
Also er hat dich dahin geleitet.
Kann man so sagen. Ja,
weil er es gut gemeint hat. Und er hat ja auch recht.
Er hat in allem recht, was er gemacht hat. Ja. Man sieht es als Kind mal häufig nicht so. Ne? Aber meine Mutter erzählt es immer wieder gerne. Irgendwann, ich glaube mit 8 oder 9, habe ich mir zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk gewünscht. Das einzige Geschenk, was ich zu Weihnachten haben wollte, war eine Axt. Mit der wollte ich das Klavier zerlegen. Ernsthaft.
Meine Eltern, das heißt nicht meine Eltern, sondern mein Vater, der hat immer nur unterschieden in E- und U-Musik.
Mhm. Und E-Musik, die Unterscheidung gab es bei uns nicht. Es gab nur E.
Es gab nur E. Ernste Musik. Und dann hat er noch unterschieden die E-Musik in schwere Musik und leichte Musik. Ja. Ja, das war für ihn, also Oper war immer schwere Musik für ihn. Hat er auch nicht gehört.
Mein Vater kommt aus der Klassik, meine Mutter auch, also aus der E-Musik. Und so bin ich auch groß geworden. Ne? Also sonntags zum Mittagessen, Schallplatte aufgelegt. So. Und während des Essens mussten wir erkennen, von wem das Musikstück war. Oh. Teilweise auch noch ein Interpreten. Und Bildung auch am Essenstisch, alles komplett mit weg. War alles gut. Als Kind träumt man manchmal von anderen Dingen. Mhm. Aber die Musik und auch, sage ich mal, die Pädagogik, haben wir alle Kinder am Küchentisch gekriegt. Ne, das ist,
also Schlager gab es bei euch nicht?
Weniger. Mhm. Weniger. Außer zu Fasching.
Okay, dann musst du das natürlich sagen.
Vater war riesen Karnevalist, alles mit Fasching bin ich auch groß geworden. Alles ist ja auch alles mit dazu. Also die Liebe zur Musik, die musste tatsächlich erst wachsen. Ich war nicht der Musiker, der ich heute bin, wo ich wirklich für die Musik komplett brenne, sondern das war erstmal in den ersten Jahren tatsächlich richtig böses Handwerk. Mhm. Ganz, ganz, ganz schlimmes Handwerk.
Ja. Aber dann kam ja auch irgendwann die U-Musik, weil man kannte dich ja in den 90er Jahren als ja gut gebuchten Alleinunterhalter, so wie man das damals genannt hat. Ja. Ja. Heute würde man sagen Entertainer.
Entertainer, Alleinunterhalter, ja, klar. Ne?
Wie kamst du dahin? Weil das quasi von der E zur U Musik.
Da sind wir bei diesem Thema von der Emanzipation, wo du jetzt sagst, ne? Dass ich will nicht das machen, was die Eltern machen oder so. Was ist dann halt diese ganze Geschichte, ne? In der Musikschule einen super guten Lehrer gehabt. Herr Strauß war mein Klavierlehrer. Jetzt als Kind, also mit der heutigen Methodik, würde man sagen, das ist die Liebe zur Musik hat er nicht geweckt. Na, aber er hat mir eine Technik mitgegeben und eine Spieltechnik, eine Klaviertechnik, wo ich jetzt sage, die ist das Handwerkszeug, die Technik, die ganze Musik, das ist eben alles da mitgegeben, gewachsen, wo ich sage, ich kann 24 Stunden am Tag Klavier spielen, ohne dass ich müde werde, ohne dass mir irgendwas schwer wird. Ja, dann kam als ich 14 war, über meinen Firmpaten, der Stefan Riechel, der ist Pfarrer, Pfarrer in Ilmenau. Und der war ja in Schönstadt sehr aktiv. Mhm. Hatte mich damals angesprochen, da war ich 14. Und da gab es eine über den in Birkenfelde, das war so mein erster Weg in Richtung Heiligenstadt.
Okay.
Ne? Rainer Maria Zinke.
Pater Rainer Maria Zinke. Mhm. Ne? Der hatte dann eine Kirchenband. Mhm. Eine Band von einer Schönstadt-Band. Und da bin ich eigentlich zu Schönstadt gekommen und dort in diese Band von Pater Rainer Maria Zinke und in Birkenfelde habe dann dort zusammen mit Bernhard Fiedler Bassgitarre, Thomas Stützer E-Gitarre, also Bernhard am Bass, Thomas an der E-Gitarre, ich am Keyboard. Wir haben da in dieser Schönstadt-Band zusammen Musik gemacht, alles Heiligenstädter. Dann Thomas Bode, Bäcker, Bassgitarrist.
Ach ja.
Na klar.
Das hätte ich ja nicht, geglaubt.
Na guck mal, dann sitzen wir in Heiligenstadt. Mit denen zusammen habe ich damals als junger Kerl mit 14 angefangen, dort Musik zu machen und da zum ersten Mal eine E-Orgel unter die Finger bekommen. Da hat es bei mir diese Band über Pater Zinke, das war so eine Initialzündung, wo es im Prinzip in die Emanzipation mit der Musik ging. Mein Vater war total gegen die Band, aber da ging es halt wirklich los. Ne? Das war Band, das war Orgel und Bass und Schlagzeug und da ging es los mit Arrangieren. Wir haben die Sachen zusammengepackt. Susanne Adler.
Ja klar, wohnt hier um die Ecke.
Susanne Adler, Querflöte.
Stimmt, hat die gespielt.
Ja.
Also ich kenne ja Rainer Maria Zinke noch, das war mein Jugendkaplan in St. Gerhard.
Ja.
Wir haben immer gesagt, predigen konnte er nicht, aber eins hatte er. Er konnte Jugendliche begeistern.
Absolut.
Und das ist wirklich was, was man ihm nicht absprechen kann.
Absolut.
Jugendliche begeistern, das war Rainer Maria Zinke.
Also das war eine wunderbare, wunderbare Zeit. Und da ist im Prinzip die Liebe zur elektronischen Musik. Also die Taste ist, ich habe dann auf einmal gemerkt, es gibt mehr als Klavier. Und mich hat in dem Moment, wo ich dann da, erstmal da diese Geschichte, dann bin ich, weil er halt über Schönstatt ist eher an Dinge rangekommen, die es hier zu DDR-Zeiten, es war ja tiefste DDR, 84, 85, 86, da hatten wir einen ersten Drumcomputer von Roland.
Boah.
Den hier nicht ranzukommen, da hatten wir so ein Teil. Ich habe mich nachts vergessen an dem Teil. Und da ging es halt, da ging es wirklich los. Und da hat es irgendwo diesen Klack gemacht rein in diese ganze Elektronikgeschichte. Und da habe ich angefangen zu sparen. Alles, was ich irgendwo an Geld verdient habe. Ich habe damals geträumt von meinem ersten Synthesizer. Ich habe ihn heute noch, damals im Fernsehen, wenn man Hitparade und sowas gesehen
hat. DX7 von Yamaha.
Yamaha DX7. Das war mein Traum. Ich habe den mal bei Benz gesehen, Puls und so, die hatten den damals. Und da durfte ich mal drauf fassen. Und diese Sounds, da, das war für mich der, das so ne, gebraucht aus dem Westen. Man brauchte 18.000 Mark für einen gebrauchten DX7. Aber das war, mit 14 war das mein Ziel. Und als ich mein erstes Westgeld hatte, meine erste Anschaffung, ich habe mir ein DX7 geholt.
Das Hammer. Kult-Synthesizer.
Absolut.
Das war eine Revolution. Ja. Und jede Band, die was auf sich hielt, viele Titel in den 80ern von berühmten Bands, egal ob Toto oder sonst was, die hatten den DX7.
Das war mein Traum im Osten. Dieser Synthesizer, auf den habe ich gespart, auf den habe ich dann auch hingearbeitet. Alles, was ich an Geld zusammengekratzt hatte, irgendwo nach der Wende dann für D-Mark. Hat dann hat keine 18.000.
Man brauchte dann 18.000 DDR-Mark. Das war, genau. Ne?
Damals konnte man ja nicht absehen, dass es zu einer Wende kam. Ja,
genau.
Und deshalb war auf dem Schwarzmarkt, hat man den dann gebraucht unter den Musikern, war das der Preis, für den er gehandelt wurde. Also der DX7 hatte den gleichen Preis wie neuer Trabi. Aber der
Trabi. Neuer Trabi war günstiger.
War günstiger, aber der Trabi war mir in dem Moment egal. Ich habe gesagt, dieses Gerät möchtest du irgendwann mal haben. Und ja, und damit hat im Prinzip mit dem DX7 hat für mich im Prinzip der alles, was mit Elektronik zu tun hat, dann angefangen. Und dann 1990, ich bin zum Studium nach Leipzig gegangen und da habe ich irgendwo im November, war dann im Foyer, im Seminargebäude, war so eine Firma aus Leipzig und die hat die neuesten Computer ausgestellt, haben das nächste Mal die Augen bei mir geleuchtet.
Jetzt habe ich eine Vermutung. Atari ST.
Atari 1040 ST. Atari 1040 ST mit einem, glaube ich, 13 Zoll Monochrom-Bildschirm.
Dreh durch.
Ich habe ihn zu Hause noch stehen.
Die logische Konsequenz.
So, und habe ich da gesehen und da, das waren die Anfänge der Computermusik und da hatte Atari, was dann ja übernommen wurde dann von Apple, ne, die hatten dann da Logic. Das gab es dann Logic auf dem Atari und der Atari war, dieser 1040 war der erste Rechner mit einer Festplatte.
Aber diese alten Computer, die haben da immer nur gemacht.
Auf so einem habe ich an einer EOS programmieren gelernt. Übrigens da auch ganz nette Geschichte. Da habe ich so ein, das war dann im fakultativen Unterricht, da war es dann, was man heute Informatik nennt, hat man uns dann in Leinefelde an die ersten, diese DDR-Computer da dran gesetzt. DDR-Computer.
KC85 irgendwas, ja.
Irgend so ein Ding.
Mühlhausen produziert.
Mein erstes, also das erste, was wir da hatten, war Betriebssystem starten über Kassettenlaufwerk.
Ja.
das wird Magnetband, ne? Genau.
Das wird eine richtig nerdige Folge heute.
Ja, herrlich.
Ne?
Geht in eine ganz andere Richtung hier.
Kassettenlaufwerk rein, ne? Betriebssystem gestartet. So, und meine Aufgabe, die ich mir da gesetzt hatte, war, ich habe Crockett Theme auf diesem Ding programmiert. Aber hier, ne? Nur mit 8-Bit-Tönen. Und Das, da habe ich im Prinzip auch, ja, das waren die ersten auch an der Penne, da ging es im Prinzip los mit dem Computer. Ne? Mhm. Aber das, diese Geschichte dann, ja, und dann kam der Computer, der Atari, mit einer 49 Megabyte Festplatte. Später hatte ich dann eine externe Festplatte mit nochmal 49 Megabyte. Hammer. Und damit habe ich Musik gemacht. Da bin ich auch als Alleinunterhalter noch losgegangen mit der Maschine. Ne? Aber es hat gereicht, um mit MIDI zu programmieren und externe Synthesizer anzusteuern. Und diese ganzen Geschichten. Und deshalb, also ich komme wirklich von den Uranfängen der MIDI-Programmierung auf Soundmodulen und der ganze, wo heutzutage mit MIDI kaum noch jemand was macht, man samplet, man klatscht Samples aneinander und diese ganzen Dinge, aber tatsächlich dann von unten raus was aufzubauen. Und diese ganze MIDI-Programmierung, die habe ich im Prinzip von der Ausgangsentwicklung komplett mitgemacht. Und das liebe ich heutzutage, oder liebe ich heute noch.
Also Tangerine Dream und solche Musik, das ist auch dein Ding.
Ja,
absolut. Jean-Michel Jarre.
Absolut. Mhm. Also für mich, maßgeblich für mich waren solche, die Pet Shop Boys, Jean-Michel Jarre und unbedingt Tangerine Dream, auch tolle, unglaubliche Musik. Aber auch gerade die Sounds der Pet Shop Boys, die waren schon. Diese Flächen, das ist das, wo ich mich total rein verliebe, wenn ich da abgehen kann, auch die Sounds selber zu programmieren oder zu stylen, das ist schon, daran habe ich mich verliebt. Ja, Schuld, die ersten E-Orgeln von Vermona.
Schweineorgel genannt.
Ja, genau, ne? Zweimanualig, alle ja. Zugregister, ne?
Wenn ich mich recht erinnere, hast du auch tatsächlich hier von Miles Music auf die Bühne gebracht mit dem Atari. Habe ich das richtig in Erinnerung, was ja wirklich für einen Alleinunterhalter durch die
ja.
Rhythmus oder Tempowechsel und so, das ist ja nicht einfach mit einem Rhythmus so zu spielen.
Nee. Das ist durchprogrammiert.
Also du hast dann quasi Bernhard, Thomas Bode und Thomas Stützer hast du dann ausgetauscht durch Atari ST.
Genau.
Dann hast mit denen dann auf der Bühne.
Genau, so wie ich es im Prinzip jetzt, also nicht ausgetauscht, ja, aber so wie ich es jetzt auch mache, ich programmiere meine ganzen Orchester, meine gesamte Musik, alles, was da ist, programmiere ich alles selbst.
Und wer es nicht glaubt, der muss auf unser Intro und Outro achten, weil das ist auch von dir, von Grimms Brüdern, was du uns netterweise zur Verfügung gestellt hast und speziell gebastelt hast. Das ist ja die neue Fassung vom Eichsfeld-Lied. Das ist Unikat, so wie wir es ja
genau.
bei uns auf
genau, ne?
und das und man, verwenden. Man muss da so ganz genau hinhören zum Schluss, wie lange dort das Becken oder der Gong, ich weiß nicht, was es für ein Instrument ist, dann ausklingt.
Ja.
Ja? Das ist nicht so einfach aus und vorbei, sondern das muss man einfach genießen.
Also, aber das sind jetzt bei den Sachen, das sind jetzt tatsächlich richtig qualitativ extrem gute Samples. Mhm. Ne, also die sind richtige Orchester-Samples, die Libraries, die kosten ein Schweinegeld. Mhm. Ne, und da bleibt man halt in den Dimensionen von dem DX7 zu DDR-Zeiten. Also da ist, also was ich da, das ist, aber das ist halt meine Leidenschaft, das ist mein Hobby und da in, ja, damit wird gearbeitet, das ist einfach Handwerkszeug. Ja. Aber die Tatsache, die eigentliche Programmierung oder das Arbeiten, das ist nach wie vor, ich arbeite nach wie vor komplett über MIDI. Ich spiele das ein und so wie ich es auf dem Atari eben gemacht habe, ne, 1990, als ich angefangen habe mit diesen ganzen Dingen, da hat man nicht von Internet geredet. Das gab's nicht. Also wo sollte man irgendwas herkriegen? Also was hat man gemacht? Alles, was man haben wollte, du kennst auch, Heiko, ne, wir haben Liedtexte, wenn wir für die Tanzmusik Lieder gebraucht haben, wir haben uns hingesetzt, haben die Kassette vor und zurück gespult und haben die Lieder erstmal vom Text her rausgehört, aufgeschrieben, am Anfang noch handschriftlich, bis wir dann überhaupt Maschinen hatten, wo wir es reintippen konnten. So wie zum Beispiel heutzutage ein Lied eingeben und man hat komplett die Lyrics, man hat die Chords und solche Sachen, kennen wir alles nicht.
Weißt du, womit ich die ersten Jahre meine Texte geschrieben habe, also nach der Schreibmaschine?
Sag's.
Mit einem Atari 1024.
Hast du den noch?
Den habe ich leider nicht mehr. Nee, der ist weg.
Hey. Also mein Musiklehrer, um das mal wieder auf eine andere Ebene hier zu bringen, mein Musiklehrer, der hieß Hillmann an der EOS dort unten. Und der hatte so eine Vermona-Orgel mit einem Manual nur. Und da waren auch Register. Da war zum Beispiel Violine, Oboe, Cello und sowas. Kann mich gut dran erinnern. Aber ich hatte immer den Eindruck, die klingen alle irgendwie genauso. Ne? Also mit dem heutigen Sound überhaupt nicht zu vergleichen.
Oder der Eichsfelder sagt ja Oil.
Oil. Ja, genau.
Und wo ich mich noch dran erinnern kann, zu deiner Alleinunterhalterzeit, man kann, also Musiker wissen das, man spielt abends und das ist nicht mehr wie früher, von um 8 ging es los bis um 1. Nein, es geht bis in die frühen Morgenstunden.
Von 7 bis um 3, 4, 5, 6.
Genau. Und du gehst im Hellen von zu Hause los und du kommst im Hellen wieder. Und dann habe ich für gewöhnlich mich auf den Balkon gesetzt oder auf die Terrasse und habe Bierchen getrunken und beobachtet und wahrgenommen, wie das Dorf wach wird. Aber Mario Behrendt konnte das nicht, weil der dann auf die Uhr geguckt hat und hat gesagt, ich muss zur Frühmesse wieder zu Hause sein, weil dann muss ich mich hinter die Kirchenorgel klemmen und muss Kirchenmusik machen. Also du hast das jahrelang gemacht, dass du nach dem Auftritt nur eine Stunde oder so geschlafen und dann hinter die Orgel.
Ich habe zu Hause noch so ein 13x18 Dankeschön von der Kirche für 25 Jahre treues Orgelspielen. Also ein Bild, 13x18.
Das war doch was.
Der Dank, der war was.
Für 25,
für 25
hätten
Jahre.
Sie ja auch eigentlich 24x30 machen können.
Ja, also. Und ja, ich habe da die ganze Zeit, von 90 an, genau. Also mit dem Studium habe ich damit angefangen, weil ich dann auch Orgel als Zweitinstrument studiert habe. Habe ich dann auch in der Kirche dann gespielt. Und da habe ich, also das Mindeste war, jeden Sonntag Frühmesse und Hochamt plus Andacht und Taufe.
Das Mindeste.
Ja, ja. Und dann auch werktags oftmals noch. Und also ich bin ganz oft direkt von der Musik in die Frühmesse gefahren.
Und früher war es ja so, dass jede Taufe auch einzeln war. Ne? Also ja. Gab es ja so Massentaufen, sowas, das gab es ja gar nicht. Heute haben die Pfarrer ja da rationalisiert und sagen, also einmal im Monat vielleicht.
Ja, aber Taufe. Auch sowas dann nach der Tanzmusik in die Kirche morgens früh. Das war nicht immer pralle. Oftmals habe ich dann die Predigt zum stillen in mich kehren genutzt.
Aber der Vorteil der Frühmesse war ja immer, da waren meistens ältere Damen im Kopftuch und die haben sowieso nicht gescheit gehört.
Nicht Ingern Rode. Ja. Aber auch, da gibt es auch eine wunderbare Sache, wo es auch hinführen kann, wo man merkt, dass dann die Müdigkeit auch wirklich irgendwann mal so ein Ding ist. Ich fange an zu spielen, irgendwann in der Kirche, war auch direkt von Musik gekommen und gerade wieder nach der Predigt aus dem Zustand des Abwesendseins wieder aufgetaucht, fange an, spiele ein Lied und die Kirche singt nicht. Alle still. Ich spiele das Lied und habe das Lied aufgeschlagen und plötzlich sagt der Pfarrer, Mario, was spielst du da?
Das war aus dem evangelischen Gesangbuch, oder was?
Nee. Ich habe schon das Buch vor mir gehabt, habe die Noten gesehen, ich weiß nicht mehr, welches Lied es war, war überzeugt, dass das, was dort steht, dass ich das auch spiele, habe aber ein komplett anderes Kirchenlied gespielt. Komplett anders. Also meine Hände haben sich vollständig von meinen Augen und von meinem Verstand entkoppelt und das Lied war an sich richtig, bloß nicht das, was die Gemeinde singen sollte.
Und dann ist auf dem Dorf ist es ja so, der zweitundankbarste Job nach dem Bürgermeister ist eigentlich Organist.
Ja.
Oder das ist, da kommt doch keiner hinterher und sagt, oder ich warte mal, bis der Mario von der Orgel runterkommt, vom Mannhaus und muss ihm mal sagen, er hat schön Musik gemacht. Wie oft ist das in deiner 25-jährigen Karriere passiert?
Recht häufig.
Doch, ja.
Weil ich da auch nicht so ganz der normale Organist war, sage ich mal. Sondern ich habe halt zum Ausmarsch oder auch zur Kommunion habe ich viele populäre Titel mit einfließen lassen. Fasching zum Beispiel zum Einzug auch mal eine Hallermarsch gespielt.
Bisschen abgewandelt.
Ja. Ne, nicht im vollen Dampf, aber
das dann dem sakralen Charakter annahm. Und
genau, das angepasst. Ne? Und viele Titels von Pet Shop Boys habe ich gespielt. Mhm. Ne, wo sich viele drüber gefreut haben, wo dann auch dieser Spiegel kam, wenn ich dann auch mal Jugendliebe oder sowas gespielt habe. Gerade wenn man auch in Garderode oder sowas eine Feier hatte, man kam aus der Feier, die Leute waren dann im Hochamt auch wieder drinne und man macht dann nochmal wie so einen kleinen Nachtisch und liefert dann nochmal was nach, was an dem Abend besonders schön war oder so. Und doch das, aber durch diese Geschichten, da habe ich wirklich ein sehr schönes Feedback bekommen, ja.
Also das, nicht mit vollem Dampf gespielt, aber mit vollem Bewusstsein.
Ja, ja.
Diese Lieder.
Auch doch, auch wenn man da auch mal wenn man Go West im Tutti in der Orgel drinne hat, das geht schon los.
Kommen wir mal zu deinem Herzensthema, Future Voices.
Okay.
Future Voices, ich hoffe, das ist dein Herzensthema, aber ich bin ziemlich sicher, dass es das ist. Future Voices, dein ganz großes Projekt am Lingemann-Gymnasium. Wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, so ein Schullehrer, also bei uns wurde wie Czerny Swan gesungen damals und solche Lieder und vielleicht noch, weiß ich jetzt gar nicht, aber es war nicht so Erheiterndes. Und Schulchor war für mich immer was nicht so Schönes. Nun geht so ein Lehrer los und sagt, ich muss ein Projekt schaffen. Oder wie geht man daran?
Ich hatte einen super tollen Chorleitungsdoktor an der Universität. Zu dem habe ich heute noch eine sehr gute Beziehung. Wir sehen uns auch immer noch, Dr. Reuter. Und ja, der hat die Chorarbeit, allerdings komplett klassische Chorarbeit. Ich habe eine komplett klassische Chorausbildung bekommen. Aber die Liebe zum Chor hat der in mir geweckt. Natürlich, ich war im Volkschor bei meinem Vater drin, da bin ich groß geworden, im Bass, alles da alles Begleitungen gemacht und. Da war ich eigentlich von klein auf mit Chor, war für mich halt eine wunderbare Sache. Auch weil ich schon als kleiner Junge den Chor von meinem Vater, von meiner Mutter begleitet habe, hat mich mein Vater immer eingesetzt, dass ich den am Klavier begleitet habe. Dann im Studium mit dem Chor ganz, ganz, ganz viel gemacht. Ich war mal für eine längere Zeit in London an der Kingston University. Da hatte mich Dr. Reuter hingeschickt, weil die Universität wollte jetzt Studiotechnik mit aufbauen und da gab es da halt ein Förderprogramm und da konnte ich für lau nach London und konnte dort im Studio arbeiten und ausgebildet werden.
Ist deshalb dein Türgong der Big Ben?
Korrekt.
Du haust ja hier einen raus heute, das ist ja nicht zu glauben. Ja, ne? Das ist ja der Hammer.
Und da habe ich im Studio in der Kingston University, habe ich dort wirklich auch jetzt am Mischpult gelernt von tollen Toningenieuren. Und ja, das dann auch mit denen, diese Dinge dann in Kombination. Und da Kingston University war dann auch wieder mit, die hatten eine wunderbare Mischung aus Orchester, elektronischer Musik, Studiotechnik und Gesang. Und das hatte ich im Studium schon mitgenommen, plus dann Orchester dirigieren, was ich da studiert habe. Ja, hieß für mich einfach, Chor ist ein Muss. Am Anfang halt Schulchor. Otto Wagenführer wollte unbedingt, hat das gesagt, hier, mach das, Junge. Zettel rausgehängt, Plakat, wie man das so macht. Wer hat Interesse am Chor? Da haben sich am Anfang 90 Leute gemeldet.
Donnerwetter.
Mhm. Ich hatte da kurz drauf geschrieben, was will man jetzt so machen? Und ja, hatte wohl auch in den ersten Stunden irgendwo ein Treffer gelandet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es waren viele, die dann am Anfang dann gleich gekommen sind, das Ganze angepackt und über die Tanzmusik und alles das, was da und die ganzen Sachen, die da war, habe ich eigentlich gleich angefangen und habe die eigenen Lieder oder die Stücke selber arrangiert. Und es gab an Playbacks zu der Zeit nicht allzu viel zu kaufen und solche Sachen, sondern ich bin halt mit einem anderen Liedrepertoire eingestiegen, als andere das so gemacht haben. Und ich glaube, das war so ein Punkt. Dazu kommt natürlich auch, dass ich von Anfang an überlegt habe, was machst du denn jetzt eigentlich hier mit dem Chor? Weil als ich ans Lingemann gekommen bin, da gab es den von Herrn Bukatzky, den Chor am Elisabeth-Gymnasium. Da hatte ich schon gedacht, Halleluja, du kommst hier
an. Das war ja damals das High-End.
Das war High-End, ne? Es gab ja ein Gymnasium mit einem Spitzenchor, die CDs produziert haben und. Da habe ich mir gedacht, wenn du jetzt hier was machen möchtest, dann ist es immer nicht gut, wenn man Konkurrenz irgendwo aufbaut. Also wenn ich im gleichen Fahrwasser fahre, was sie jetzt machen, dann dachte ich mir, jetzt suchst du dir mal eine Ecke, wo was anders gemacht werden kann, egal was rauskommt. Dann habe ich losgelegt mit der ganzen Nummer und ja, da kam das erste Weihnachtskonzert, erstmal klein angefangen und dann die normalen Lieder, die haben mir irgendwie nicht ausgereicht und im Referendariat hatte ich bei meiner Fachleiterin, die hatte auch einen kleinen Chor und die hatte damals Tabaluga und die Reise zur Vernunft mit ihrem Chor gemacht. Und ich als Lehramtsanwärter, mich hatte sie angesprochen, ob ich das ganze Ding dann am Klavier begleiten kann. Klar, Klavierbegleitung war alles für mich kein Problem, aber ich dachte, Mensch, Peter Maffay, der hat doch mehr als nur Klavier und Playbacks waren da jetzt auch nicht so. DX7 mitgebracht und Computer noch mitgebracht, das Ganze ein bisschen hochgepeppt. Das war so ein das war nicht das Musical, aber das war so eine Art Singspiel. Und das hatte mich in dem Moment im Referendariat, hat mir eine komplett andere Richtung gegeben. Mhm. Und da ging es eigentlich los, dass ich gesagt habe, das, was ich dann da im Ref als Begleiter gemacht habe, dachte ich mir, das kann man noch ein bisschen anders aufziehen. Und da kommt halt dazu, dass ich habe im Kindergarten, da habe ich das erste Mal auf der Bühne gestanden. Da hat mich Vater das erste Mal auf die Bühne gestellt mit seinen Liedern zum Fasching. Und er hat ja immer für Heidi und mich, jedes Jahr hat er immer irgendein Lied geschrieben zu Fasching, mhm, so wie er die Karnevalslieder bei sich geschrieben hat. Ich konnte noch nicht schreiben, da habe ich schon auf der Bühne gestanden und habe das erste Lied gesungen. Ne? So, und da bin ich im Karneval, bin ich im Prinzip groß geworden über Singen, über Sketche und mit dem ganzen Irrsinn, der damit zusammenhängt. Und da ist im Prinzip diese Karnevalsbühne, dass dort Nummern zu entwickeln, Sketche zu bauen, Kulissen zu machen und. Da ist im Prinzip für mich der Grundstein gelegt worden für das Theater. Ne? Theater und Musik und diese ganzen Geschichten. Und was das betrifft, sagt meine Frau oftmals auch noch, viele andere sagen es auch, oder ich sage es für mich auch eigentlich auch, was das betrifft, bin ich aus dem Kindesalter tatsächlich nicht rausgekommen. Ich habe für mein Leben gerne als kleiner Steppke schon im Sandkasten gespielt und Burgen gebaut und gebastelt. Mein Opa, der Vater von meiner Mutter, ganz toller Mann, Müller, hat mich schrauben lassen und basteln lassen. Ich habe gelötet und gemacht. Ich habe aus dem alten Plattenspieler eine Seilbahn fürs Kinderzimmer gebaut und alles solche Geschichten. Im Endeffekt ist das, was du jetzt als meine Leidenschaft bezeichnest, eigentlich nichts anderes. Ich habe meinen Sandkasten ein bisschen vergrößert. Ich spiele einfach immer noch unheimlich gerne. Ich träume viel rum. Ich habe viele irrsinnige, schwachsinnige Ideen, wo ich am Anfang sage, geht gar nicht. Und die Ideen, die ich nicht habe, die hat mein Team, die haben meine Schüler. Und da kann eigentlich keine Idee zu irre sein, als dass wir nicht sagen, probieren wir es doch einfach mal.
Und wie viele Mitspieler hast du dann insgesamt auf der Bühne und hinter der Bühne?
Gesamte Team derzeit, also hat sich jetzt auch bei den Shows eigentlich auch nie geändert, so immer so zwischen 130 und 140.
Boah, da ist man ja dann nicht nur Musiker. Nee. Ich habe mir hier so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ja. Musiker ist das eine, mhm, Tierbändiger und Organisationstalent.
Ich erwähnte es gerade, ist ja noch nicht so lang her, eure neue Show, die ihr präsentiert habt. Die wievielte ist denn das?
Also im Rahmen unseres Schuljubiläums, was wir jetzt haben, hatte ich im Februar die Aufgabe, einen Vortrag über die Theaterentwicklung am Lingemann-Gymnasium zu halten. Dachte ich mir, gut, ich habe den Vortrag dann auch, also der Vortrag insgesamt war vielleicht eine Minute und danach habe ich Theater gespielt. Schweifen wir jetzt mal nicht ab, aber in dem Zusammenhang habe ich mal gesagt, stellst du mal zusammen, was gab es denn da jetzt eigentlich alles, ne? Und da bin ich selber ein bisschen blass geworden. Was denkst du denn? Was kommt denn so zusammen?
10 Shows.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
10 Shows.
289 Konzerte.
Nee. Okay.
Was? 289 Konzerte habe ich bis jetzt schon mit Future Voices gemacht.
Und wie viele unterschiedliche Shows, also unterschiedliche Programme waren es? Also ich erinnere mich an Freeze, das war ja damals noch im Freeze. Gymnasium, in der Aula.
Also wenn wir jetzt die Musical-Produktion rechnen, Samba Tabaluga mitrechnen, war ja keine Eigenproduktion, aber eine Eigenproduktion, dann Freeze, Remember, Viennas Geheimnis, Fish and Chips, Sand in den Sandalen, Genuss mit Schuss. Und dann kamen die ganzen Shows das waren 6 Musical-Produktionen. Dann kamen die Shows Movie Meets Musical, die Weihnachtskonzerte, Abi-Auftritte, diverse andere Konzerte noch, Gospel-Konzerte hatte ich mit drin. Also die Shows, wenn es dann weitergeht mit den Gaukler von Euram, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, ne? Aber ja.
Also mit 10 kommen wir nicht hin, Volker. Daneben.
Vorband von Prinzen. Unglaublich viel. In Arnstadt waren wir mit Freeze zu den Schultheatertagen. Konzerte mit Deborah Sasson.
Stimmt.
Und zusammengerechnet sind es tatsächlich 289 Konzerte und haben wir nächstes Jahr Weihnachten, haben wir die 300.
Und ich staune, als ich letztes Jahr bei der Probe in der Stadthalle kurz vorbeikam, wollte ich dich nicht unterbrechen, höflich wie ich bin, und habe das so ein bisschen beobachtet, wie du da Ruhe hast, wenn du da eine Ansprache hältst, weil da ging es um so eine banale Geschichte. Du hast denen eine Instruktion gegeben, dass die sich nicht zwei Dosen Haarspray in die Haare machen sollen und dass sie sich auch nicht parfümieren, dass sie riechen wie eine Douglas-Filiale, weil das auf die Stimme geht, da muss man erstmal drauf kommen oder dran denken. Das macht's ja dann aus, wenn alle irgendwo krächzen, weil einer Omas 4711 aus der Schublade geholt hat.
Ja, sowohl
den anderen wird übel oder
sowohl als auch viele Menschen auf einem Raum, und wenn die dann auch noch gleichzeitig arbeiten müssen, sollen Leute begeistern, weil sie selber auch begeistert sind. Also wenn die Ausstrahlung von oben jetzt kommt, ne, beide Extreme, entweder ungewaschen oder oder überparfümiert, ne? Ja. Also, wenn du da im Chor oben drinne stehst und du musst, wenn ich den Einsatz zum Atmen gebe und alle machen gleichzeitig, das fängt bei ganz einfachen Sachen an, dass dann, du hast die Ansage mit dem Parfüm mitbekommen, ne? Da gibt's aber auch die ganz anderen Ansagen fürs, was das Catering betrifft. Wenn die sich zwischendurch dann auch Sachen holen, sowohl bei Probe als auch bei den Veranstaltungen, kein Knoblauch, keine Zwiebeln, sowohl die Ausdunstung über die Haut als auch das, was sonst noch innerhalb der Masse passieren kann. Ein ordentlicher Atemzug und das Lächeln ist weg.
Und ich weiß zum Beispiel, dass ihr immer einen Ersthelfer benennt. Und ich weiß, mein Enkel, den hat es ein paar Mal ausgehebelt. Ja. Und der hat das mehrfach in Anspruch nehmen müssen.
Ja.
Und das ist, da kommst du doch nie drauf. Karneval hatten wir nie einen, der Ersthelfer war, obwohl da die Knochen nur so gekracht haben.
Nee. Zum einen ist, haben wir unseren Arzt ja mit im, ja. Also Lars ist ja mit im Team. Ne? Da steht unter der Bühne, beziehungsweise neben, jetzt auf der, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz im Kulturhaus, ist dann wieder Backstage, dann gleich hinten bei den Feuerwehr sitzen. Da steht gleich der Notfallkoffer von ihm mit dabei. Alle wissen auch über die ganzen Proben, über Chorlager und. Die wissen, Ansprechpartner für alles ist erstmal in erster Linie Lars. Das ist für mich natürlich eine mega Erleichterung, ne? Weil wenn jemand kommt und sei es nur einen Finger geschnitten oder sei es irgendwo was anderes, der guckt sich das an und die Entscheidung, was jetzt weiter passiert, die ist erstmal bei mir raus. Also ich kann wirklich künstlerischer Leiter sein, weil solche schwerwiegenden Entscheidungen, die werden sofort vom Vollprofi getroffen. Also das ist ein Segen.
Na klar.
Ne? Und Krankenschwestern sind auch sowieso dabei, aber so wie du es auch sagst, das gehört eben das gesamte Sicherheitskonzept, das gesamte Sicherheitsmanagement, was damit dazugehört, über die Jahre gelernt, Ausbildung dazu gemacht zum Veranstaltungstechniker und.
Du kannst ihn ja nicht da liegen lassen.
Ja.
Und das Lied weiter.
Und geht im auch nicht. Gegensatz zum Karnevalsverein, er weiß, es hat nicht am Alkohol gelegen. Also das ist genau. Was Ernstes.
Ja, und dann eben Kommunikation, man ist untereinander verknüpft und man weiß, wenn irgendwas ist. Und das ist halt das, was du sagst jetzt hier, das ist meine Leidenschaft. Gut, ich kann mich da austoben für mich. Ich kann wirklich spielen auf einem Mega-Instrument. Ob das jetzt die Menschen sind, mit denen Musik gemacht wird, der ganze Backstage-Bereich, die Technik, Licht und Licht, Video, alles, Sound, was alles dabei ist, alle, die damit dazugehören. Das ist ein Riesenteam. 140 Leute, unglaublich kreative Menschen. Jeder auf seinem Platz ist unglaublich gut, ob am Mischpult, am Lichtpult, ob Backstage in allen Bereichen, dort, wo die auch diese ganzen Teamleiter sind. Wir verstehen uns absolut blind. Wir brauchen ganz, ganz wenig Worte. Oftmals ist es nur ein Blick, ein Fingerzeig und es läuft.
Also ist es schon so eine Art Talentschmiede insgesamt. Also in jeder in seinem Bereich. Ich kenne jetzt zum Beispiel zwei Mädels bei dir aus dem Chor, die bei uns immer das Jahreslied auf die Bühne bringen. Von der einen weiß ich immer den Vornamen nicht. Aspesi heißt sie mit Nachnamen.
Anna
ist Aspesi und Mia, da kenne ich die Nachnamen nicht. Das ist das Problem. Die singen bei uns immer auf der Bühne und die haben es bei dir gelernt, das Singen. Also das ist schon eine Talentschmiede, oder?
Wenn das von außen so gesehen wird, dann freut mich das. So sehe ich es als meine Berufung halt mit den. Das macht mir unglaublich viel Spaß, das aus den Kindern rauszuholen, was da drin steckt. Und das sind so unglaubliche Talente, die da sind. Und denen kann man Futter geben. Und das, was, wenn immer viele jammern, die Jugend ist nicht zu begeistern, die Kinder sind nicht zu begeistern, dann kann ich eigentlich nur sagen, nö, stimmt nicht. Geht nicht. Also ich kann mich über den Nachwuchs nicht beklagen. Sowohl jetzt, was die Schüler sind, dass der erwachsene Teil des Chores, auch Haufen ehemalige Schüler, Haufen ehemalige Solisten, die da jetzt alle mit weitermachen. Ne? Das ist ein Arbeitslevel, ein Ausbildungslevel, den wir da haben, wo ich auch wirklich fordern kann. Fordern und powern kann. Und nicht jeder kommt mit dem Druck klar. Manche steigen dann zwischendurch aus. Das ist ihnen auch immer gestattet, ne? Weil ich mache ordentlich Druck. Es ist keine Spaßdinge-Vereinigung wie wir treffen uns mal und singen jetzt alle so zusammen, sondern ich fordere wirklich Leistung ab. Und
das merkt man auch dem Ergebnis an.
Ja, hoffen wir mal. Ne?
Und die Sänger und Sängerinnen werden nicht ausgeschult. Die sind auch nachdem sie das Abi haben, bleiben sie auch gern noch länger. Also
es gibt viele, die dann mitbleiben. Mhm. Ne? Aber erstmal sage ich, raus in die Welt. Mhm. Stoßt euch erstmal die Hörner ab. Ne? Lernt die Welt kennen, lernt auch mal was anderes kennen. Außerdem, was ihr jetzt von mir bekommen habt, mhm. ne, da kocht man sonst auch zu schnell in der eigenen Soße. Erstmal raus. Und wenn es euch irgendwann wieder zurückzieht, kommt rein.
Okay. Ne? Und es sind auch Eltern, die mit singen. Oder ja. Ehemalige Eltern ja auch schon wieder.
Ehemalige Eltern. Und angefangen hat das eigentlich, als es Future Voices noch nicht gab, da gab es ja, das war dann über Frau Seifert, Sigrid Seifert, mhm. die hatten dann da so eine, die haben angefangen, sich so mit den Eltern oder Eltern, die haben dann sich so getroffen und haben dort Küchenlieder gemeinsam gesungen.
Okay, mal ganz liebe Grüße an Sigrid.
Sigrid, genau.
Ne, ganz liebe Grüße an Sigrid. Ne? Und die haben Küchenlieder zusammen in so einer 6, 7 Frauen waren. Das ist alles Eltern, die Kinder an der Schule hatten, die aber mit dem Chor eigentlich noch gar nichts zu tun mhm. haben, aber die einfach musikalisch auch am Lingemann-Gymnasium dann zu Weihnachten oder so oder zum Programm mal 2, 3 Lieder gesungen haben. Nachdem dann der Chor 1 Jahr, 2 Jahre bestanden hatte, hat dann Sigrid gefragt, ob es denn vielleicht die Möglichkeit gäbe, dass sie mal bei uns was mitsingen konnten. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir doch. Mhm. Und da ist eigentlich viele Dinge, wo man glaubt, die kämen von mir, kommen eigentlich von außen. Wo dann Leute auf mich zukommen, sagen, können wir das mal machen oder so und sagen, ja, probieren wir es doch einfach mal. Machen wir es ja. doch mal. So ist dieser Erwachsenenchor, Eltern- und Lehrerchor entstanden. Da habe ich dann eben angefangen, mittags mit den Kindern, abends mit den Erwachsenen zu proben, die beiden, und dann diese beiden Elemente zusammengeführt. Und das waren anfangs Eltern und Lehrer, dann waren Eltern und dann kamen Ehemalige, das, was du gerade angesprochen hast, da kamen dann die dann wieder dazu. Und das ist jetzt halt, ja, dieser feste Bestandteil, wie gesagt, und da sind ehemalige Schüler drin, die von der ersten, die in dem Erwachsenenchor ist, zum Beispiel Natalie mit drin, die gehört zu den Gründungsmitgliedern von Future Voices. Die war damals in der 9. Klasse und ist jetzt als erwachsene Frau, ist die noch mit dabei. Wenn man dann auch wieder sieht, jetzt sind von den Schülern, die ich damals in der 5. Klasse gekriegt habe, sind jetzt schon wieder Kinder an der Schule und ich habe Kinder von ehemaligen Chorsängern schon wieder im Chor drinnen, die jetzt da mit sind. Dann ist natürlich dann auf einmal, hat man ja jetzt fast die Familie im Chor, ne? Die einen im Jugendchor, die anderen.
Ein absolutes Chormitglied.
Dann, ja, absolutes Chormitglied. Ne? Das ist.
Wir haben schon mal erklärt, was eine absolute Nonne ist in einem Podcast. Okay. Jetzt wissen wir auch, was ein absolutes Chormitglied ist, wenn Mutter auch schon mal im Chor war.
Katharina Petzold zum Beispiel, ne?
Katharina Petzold zum Beispiel.
So. Die habe ich jetzt zum zweiten Mal schon erwähnt. Katharina, also das kostet dann ein Bier.
Katharina zum Beispiel, ne? Und da ist Linus dann jetzt im Chor. Wenn dann die Kinder schon wieder mit einsteigen, dann merkt man, wie alt wir werden.
Ja. Eine Facette fehlt uns noch. Stichwort Filmmusik. Volker hat erzählt, du bist auch im Bereich Filmmusik. Das war mir nicht so bewusst.
Okay, was willst du da jetzt von mir wissen?
Ja, alles.
Oh. Um das aufzugreifen, ich war mal mit Günther Schneemann bei dir. Wir haben ein Lied eingesungen. Wir wussten nicht, wo wir sowas machen können. Fiel nur dein Studio ein. Heiko hat den Text geschrieben. Das war Halleluja damals. Du hast das also wunderbar arrangiert dann mit Musik unten drunter. Und du hast uns damals so ein bisschen erzählt, dass du dich auch so in Sachen Filmmusik arrangierst oder engagierst. Da kommt das her.
Ich liebe Filmmusik. Filmmusik ist eigentlich der Spiegel von dem, was ich bin. Habe ich so noch nie ausgedrückt. Es ist gerade jetzt erstmal so gekommen. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich bin in der E-Musik aufgewachsen. Ich habe klassische Musik gelernt. Ich habe klassische Musik studiert und den gesamten E-Bereich. Und dann kam diese Facette mit der Popularmusik, mit der U-Musik dazu, was die totale Leidenschaft dann da auch ist. Da kommt da die Tanzmusik, ne? Da ist diese Geschichte. Und wenn man sich jetzt Filmmusik anguckt, dann ist das ja im Prinzip, Filmmusik wird von vielen auch heute schon als die neue E-Musik bezeichnet, weil
sehr konzertant.
Genau. Die symphonischen Elemente aus der Filmmusik, sind jetzt, die Filmmusik hat das eigentlich immer reingezogen. Und für mich ist da mein ganz großes Vorbild, mein ganz großes Ideal ist Hans Zimmer. Den habe ich gesuchtet.
Gesuchtet, das hab ich auch noch nicht gehört.
Ja, den habe ich gesuchtet und das ist unglaublich, was dieser Mann macht, der ja eigentlich auch nie Musik studiert hat. Der ist ein Urmusiker und er macht es halt. Und diese Ideen von Elektronik, von Sinfonik, von ja allen möglichen traditionellen Einflüssen, das zusammenzupacken in solche großartigen Sounds, das ist meine, ist total meine Welt. Und anfangs, als ich den Chor aufgebaut habe, habe ich, oder die Musik auch für den Chor und auch arrangiert habe, habe ich versucht, sehr originalgetreu zu covern oder zu arrangieren, umzubauen. Jetzt, die letzten Jahre, baue ich mir also eigentlich fast alles auch so in Richtung Filmmusik, Musical, Filmmusik, diese ganzen Bereiche, also Musical, Filmmusik, Symphonik, Rock, alles das, was damit zu tun hat. Ja, das macht mir einfach Spaß, da einzutauchen und das zu arrangieren und eigentlich diese großen, es ist eigentlich eine Mischung aus E-Musik, aus Filmmusik, aus auch die ganzen neuen Einflüsse, auch gerade jetzt bei Stringendo hatten wir jetzt wieder Dinge wie Gangster's Paradise oder so, wo ich aber auch nicht im Original arrangiere, sondern eigentlich mehr Filmmusik, symphonisch, diese ganzen Dinge mit aufarbeite und daraus dann eigentlich diesen Future Voices Sound kreiere.
Jetzt haben wir noch eine kleine Facette.
Okay.
Es gab Zeiten, da haben dir deine Leutchen vom Chor einen Spitznamen verpasst. Papa Bär. Mhm. Das lag daran, du hattest ein paar Gramm mehr. Ein
paar Gramm, gut.
Heute würde ja keiner auf die Idee kommen, dich Papa Bär zu nennen, weil wie kommt man da drauf? Keine. Aber das gab mal so eine Zeit, da warst du wohl genährt und da hat man dir den Namen verpasst. Und jetzt bist du nur am Rennen. Und das fiel mir nämlich ein, das ist auch so ein bisschen Sucht. Ne? Das beschreibst du manchmal so, dass wenn ich nicht gelaufen bin, dann bin ich kein Mensch, so nach dem Motto.
Kann man so fast sagen. Nachher muss ich auch noch mal. Ja, das ist eine coole Geschichte, ne? Also ein paar Gramm mehr. Also zum heutigen Gewicht sind es 40 Kilo.
Boah, 40 Kilo? 40. Mhm. Ich bin gerade dabei, 10 Kilo abzunehmen. Also wie lange hast du dafür gebraucht?
Also für die ersten 20, das ging recht schnell, also das war ein Jahr oder so. Mhm. Der Rest ist dann, also dieses Halten, das war dann schon etwas, also das ist ein tägliches Arbeiten, sag ich mal. Aber das eigentliche Abnehmen kam nicht durchs Laufen, sondern früher. Das war halt Rückenprobleme, Knieprobleme und MRT in Reifenstein gewesen. Und der Arzt hat mir das Bild gezeigt von meiner Wirbelsäule und hat gesagt, sie haben zwei Möglichkeiten, gucken sich das an, was ihre Bandscheibe da ausmacht.
Mach weiter so.
Sie haben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sie liegen in 2 Monaten bei mir hier auf dem Tisch und wir müssen operativ an die ganze Geschichte ran. Oder sie ändern ihr Leben und nehmen radikal ab. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden.
Jetzt kannst du uns ja mal einen Tipp geben. Volker versucht jetzt seit 2 Monaten 10 Kilo abzunehmen. Er muss noch 12 aktuell heute. Wie macht man sowas?
Angefangen habe ich mit Werbung, muss man vorsichtig sein, ne? Also egal, ich habe mit Weight Watchers angefangen.
Okay.
Beim Maisprung, jemand neben mir gesessen und haben uns drüber unterhalten und die hat auch Weight Watchers gemacht. Gut, habe mir das Programm mal angeguckt und eigentlich ist es auch nichts anderes als im Endeffekt ist es eine Ernährungsumstellung, ein bewusstes Ernähren. Das alte FDH ist noch die beste Variante, aber was bei mir den eigentlichen Knack gegeben hat, also man redet von BMI und von so einem Idealgewicht und sagt so Größe und dann die 1 davor weg. Das sollte so ungefähr dein Richtgewicht sein. So, und das hat mir auch mal jemand gesagt. Und alles, was du jetzt über diesem Gewicht hast, das staple dir mal in Stückchen Butter auf den Tisch. Mhm. Wie viel Stücken Butter musst du bei 40 Kilogramm auf einen Tisch stapeln? Und wenn man sich's nicht vorstellen kann, dann macht man das mal. Packt sich diese Stücken mal tatsächlich dahin. Das trage ich jeden Tag auf meiner Wirbelsäule und auf meinen Knien. Und diese Visualisierung hat bei mir den Punkt gegeben, wo mit einem Mal dieser Schalter umgelegt wurde.
160 Stücken Butter. Ich habe gerade mal durchgerechnet. Ja.
Jetzt pack mal zu mir in den Sessel 160 Stücken Butter mit dazu.
Nicht zu glauben.
Da fragst du dich erstmal, wo ist denn dieser Berg eigentlich untergebracht? Hm. Weil diese Masse ist ja erstmal da. Hm. Damit sind meine Rückenschmerzen weg, meine Knieschmerzen sind weg, meine Knieprobleme sind weg und andere Lebensqualität, kann ich einfach nur sagen, was das ist. Und dass diese Lauferei, das ist jetzt tatsächlich auch zu einer Sucht ist es geworden. Und
positive Sucht.
Absolut positiv, ja. Vor 2,5 Jahren habe ich damit angefangen, weil Madeleine hat gesagt, von der Schule aus, die wollten zum Unternehmerlauf in Erfurt, wurde sie angesprochen von ihrer Schulleiterin. Erfurt, 5 Kilometer durch die Altstadt. Du hast jetzt noch 2 Monate Zeit. 5 Kilometer schaffst du doch auch. Und Madeleine hat gesagt, ich schaffe doch keine 5 Kilometer. Das ist doch Irrsinn. Du kriegst doch nicht hin. Da hat dann eine Sarah Jakob, die läuft ja, die ist ja hier im Laufverein. Die hat
das ist ja Wahnsinn.
Auch Chormitglied.
Auch Chormitglied über den Chor. Die haben sich dann darüber unterhalten und Madeleine hat Sarah gefragt, kannst du mir einen Plan schreiben? Für wie schaffe ich es, in 2 Monaten 5 Kilometer zu laufen? So, und Sarah hat ihr so einen leichten Plan geschrieben. Und nach dem ersten Lauf hat Madeleine mich gefragt, Mensch, willst du denn mal mitlaufen? Und da habe ich gesagt, sag mal, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Der Alte soll auf der Bahn oder was? Also spinne ich hier oder was? Ich bin in meinem Leben, außer bei der Armee, wo 3 Kilometer jeden Morgen im Frühsport drin waren. Aber nach der Armee bin ich doch zusammenhängend kein Kilometer mehr
gelaufen. Das kenne ich.
Und bei ihrem zweiten Lauf hat sie mich mitgenommen. Ich habe keine 500 Meter am Stück geschafft. Irre. Danach habe ich gepumpt wie eine 47er Lok. Und ja, dann angefangen 500 Meter oder 2 Minuten laufen, 5 Minuten gehen. 2 Minuten laufen, 5 Minuten gehen. Madi ist dann den Lauf mitgelaufen. Ich war da noch nicht so weit. Und hat sie gesagt, wir könnten eigentlich mehr machen, weil wir haben unseren Trainer bei uns, also der auch Sarah trainiert und auch Noah trainiert hat, Matthias Wieck. Und haben gefragt, trainierst du uns, schreibst uns jetzt einen Plan, wollen wir mal loslegen und haben wir uns erst einen 10er vorgenommen für den Ohrmarathon. Da ging es dann halt auch los, hat er gesagt, du, aber wenn ich jetzt wirklich weiterlaufen willst, dann müssen noch mal 10 runter. So, und da hatte ich dann mein nächstes Ziel und ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Ich kann vorm Chor stehen oder vor den Massen stehen, kann organisieren, kann dirigieren, kann Ansagen machen, gebe mich aber auch sehr, sehr gerne die Verantwortung zu 100% ab. Wenn dann der Trainer sagt, du machst das, dann ist das für mich aber auch tatsächlich Gesetz.
Okay. Na, dann, also du spurst auch, du verlangst es nicht nur, sondern nee, du spurst
ich
dann spure, auch.
Ich gehe auch gerade, auch wenn es dann, und wenn der Trainingsplan kommt und auch wenn wir wirklich brechen vor vielen Trainings, manchmal zieht Madi, manchmal ziehe ich, manchmal haben wir beide keine Lust. Der Punkt, wenn man dann auch wieder da sitzt und sagt, so, wollen wir jetzt, und auch bei dem Wetter jetzt, wenn wir da rausgucken, jetzt ist schön, jetzt regnet es nicht. Schuhe an. Du struggles dann jedes Mal. Also es ist nicht wirklich so, dass du jedes Mal wirklich sagst, oh, Juhu. Jetzt wieder los. Ne? Am Sonntag waren wir in Leipzig zum Halbmarathon. Am Dienstag Training, dann da fängst du wieder an. Treppensteigen geht schon wieder langsam mal. Ne? Und jetzt soll schon wieder der nächste Lauf kommen. Ja, und dann Schuhe angezürt und los. Und wenn du dann wieder da bist, sagst du, jawohl, und wieder und gut. Mhm. Und das Laufen haben wir für uns wirklich jetzt auch als absoluten Ausgleich gefunden. Ich genieße mittlerweile sehr, sehr viel, also neben dem ganzen Körperlichen. Viele Probleme sind nach dem Laufen nicht mehr da.
Mario, du hast jetzt über dein Leben geredet. Du hast über deine Tätigkeiten bei Future Voices, über deine Tätigkeit als Lehrer geredet. Mhm. Gibt es da noch mehr? Hast du überhaupt eine Familie?
Warum nicht? Also
du hast ja gesagt, du läufst mit Madeleine, mit deiner Frau und du hast auch Kinder.
Ja, also jetzt, wo Hanna im Internat in Belvedere ist, seit September, haben wir ganz, also viel Zeit. Ne? Weil vorher ist eben auch wirklich sehr viel Zeit draufgegangen für die Musikschule. Ne? Die ganze Fahrerei, also wirklich... Da war ganz, ganz, ganz viel. Aber auch das ging ja auch alles. Also da war auch wirklich ganz viel Zeit. Ja, ich habe sehr, sehr viel Zeit für die Familie.
Man muss organisieren.
Man muss das ganz einfach, den Spruch kennen alle, die mit denen ich zusammenarbeite. Ne? Und manche verfluchen ihn auch, weil ich immer sage, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Punkt. Das, was mir wichtig ist, dafür nehme ich mir Zeit. Viele verstehen mich da auch nicht. Ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf.
Nee.
Ja.
Donnerwetter, wäre ich raus.
Oh, ich auch.
Ich stehe jeden Morgen um 4 auf. Egal, ob Sonntag ist oder irgendwas anderes ist. Um 4 klingelt der Wecker, dann geht's ins Studio und dann Schule vorbereiten oder Unterricht vorbereiten oder eben auch wirklich morgens nehme ich die meiste Zeit wirklich, um kreativ zu sein. Keine E-Mails, kein Telefon, kein gar nichts, nichts. Da bin ich ganz alleine, die Sonne geht draußen auf und man ist frisch im Kopf, da kann ich arbeiten, die Zeit, die gehört mir. Dann wird gefrühstückt, geht ab in die Schule, dann erledigt sich der ganze andere Tag. Wir haben es uns auch tatsächlich jetzt seit 1,5 Jahren, 2 Jahren oder so, haben wir es uns angewöhnt und sagen, was bis 19 Uhr nicht geschafft ist, bleibt für den nächsten Tag liegen.
Und deine Frau steht auch um 4 Uhr auf?
Nee. Ja. Die kriegt einen 6. Kaffee ans Bett.
Also, auch gut. Wir haben jetzt wirklich so viel gehört und jetzt verstehen wir eigentlich auch so richtig, warum du 2016 zum Eichsfelder des Jahres gewählt wurdest.
Ach ja, da war ja was.
Wer verleiht so einen Titel?
Die Zeitungsleser, ne?
Die Zeitungsleser waren das, ne? Mhm. Zeitungsleser, ja.
Aber zu Recht.
Zu Recht.
Das würden wir so konstatieren, oder?
Mhm. Ja, gut. Bedanke ich mich dafür, für diese Wahl, aber letztendlich ist es Leidenschaft, ist es Spaß. In solchen Momenten sage ich auch immer, wenn ich für diese Sache, für diese künstlerische Sache, wenn ich dafür Geld kriegen würde, würde ich es dann mit der gleichen Leidenschaft betreiben? Weiß ich nicht. Als Lehrer, gut reden, ne? Wir haben unser gesichertes Einkommen. Auf dieser Basis lässt sich zaubern. Ja, da kann man das eben betreiben, aber da bin ich auch nichts anderes als ein Fußballtrainer, als jeder andere, der sich ehrenamtlich da in irgendeiner Sache engagiert. Da kann jeder, der mit Kindern, mit Erwachsenen, mit großen Gruppen arbeitet, was da an Zeit reingesteckt wird, das ist ein Teil der Familie.
Man könnte es ja auch ganz anders sehen. Auf Basis eines Lehrergehaltes lässt sich auch gut ausruhen.
Ja, aber könnte man auch sagen, okay, jetzt
machst du nicht.
Der letzte Gong ist verklungen, jetzt geht's nach Hause auf Chaiselong und dann war's das. Ja. Schön, dass es dann halt Leute gibt, die dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler halt was Sinnvolles machen.
Begeistert werden.
Das ist ja auch wichtig. Das muss man hinbekommen.
Nee, aber da muss man, glaube ich, das entscheidend, was man vorweg macht. Das kennen auch alle, mit denen ich zusammenarbeite. Ich verlange von niemandem etwas, was ich nicht selber von mir auch verlange. Ich bin als Erster da, ich gehe als Letzter und ich bin mir für keine Arbeit zu schade. Punkt.
Mario,
was hast du denn da?
Es gibt eine Tradition. Hier hinten hast du schon gesehen, das sind so Schallplattenkisten vom Volker. Und das, gucken wir mal rein, was passt so vom Titel? Und ich habe da reingefasst und das passt. Weil ich habe es ja eingangs gesagt, wir sind ja schon eine ganze Weile befreundet. Ja. Und deswegen haben wir Chris Dirk und Frank Schöbel die Amiga-Schallplatte für unsere Freunde, und die wollen wir dir gern überreichen. Ich nehme mal an, du hast es zwar hoch digitalisiert, aber mit Sicherheit gibt es auch noch einen Schallplattenspieler
für unsere Freunde
bei dir und tolle Hits.
Da schrie ich Hilfe. Ist ein Titel hier auf der Schallplatte.
Dann hätten wir gern noch eine Lebensweisheit oder einen Lieblingswitz oder ein Gedicht, was du uns vorträgst.
Das, was mir im Leben alles so über den Weg gelaufen ist und passiert ist, gerade auch, wenn man den Kopf aus der Masse raussteckt und in der Öffentlichkeit steht, hat man viel mit Anfeindungen zu tun, mit Neid zu tun, mit Missgunst zu tun. Und trotzdem zieht man sowas eigentlich an. Und da in solchen Momenten, wenn es dann hart wird, denke ich immer an das, was mein Opa mir beigebracht hat. Das ist zum einen, Junge, solange dich die Menschen beneiden, geht's dir gut. Wenn sie dich erst bedauern, bist ein armes Schwein. Oder was mein Opa auch gesagt hat, wenn's Brei regnet, dreh den Schirm andersrum.
Ja, schön. Mario, das hat eine Menge Spaß gemacht mit dir. Das ist immer komplett anders, als Volker und ich uns das vorstellen. Und auch das war wieder komplett anders, als wir das gestern noch so besprochen haben in der Vorbereitung. Ja, war toll, war super. Wir sind gespannt, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt als Leute, die vor der Bühne sitzen und das erleben dürfen, was du mit deinen Mädels und Jungs da oben auf der Bühne dann präsentiert. Komm wieder gut nach Hause. Oh. Liebe Grüße an Madeleine und
ein herzliches Dankeschön. Und heute werden wir mal nicht unseren Aufruf machen, weil wir nämlich heute das Abschlusslied richtig genießen
wollen. Genau, von Mario Behrendt, unser Outro.